Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, es hilft, wenn ich sage, ich wäre sowieso vorbereitet gewesen für heute Morgen. Ich war nur an einem anderen Ort eingeplant. Also ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ich mich irgendwie über Nacht jetzt vorbereiten musste. Und dafür gibt es vielleicht eine kleine Gemeinde auf der Alp, Urspringen, die vielleicht sogar hier heute den Livestream mitgucken. Ich weiß nicht, wo sie sich einklinken, aber irgendwo klinken sie sich ein, hier oder in Weilheim. Und ich darf dann stattdessen hier sein. Genau. In dem Zuge ist vielleicht auch noch eine interessante Information für alle, die auch abends in die Gemeinschaftsstunde gehen. Da wäre ich eigentlich heute Abend eingeplant gewesen, aber dann gäbe es zweimal die gleiche Predigt. Deswegen kommt heute Abend Matthias Köhler und hält dann eine alternative Predigt. Genau. Ich habe hier so einen typischen Opferkauf mitgebracht. So, man geht am Grabbeltisch vorbei beim Aldi und kauft was und irgendwann nach Jahren stellt man fest, zumindest als Predigteinstieg taugt's was. Das ist so eine Arbeitsleuchte, nee, ich habe sie auch wirklich schon ein paar Mal benutzt. So eine Leuchte kann ja ganz unterschiedliche Funktionen haben. Ja, ich vermute, das ist so ein, ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem Video, mit der Videoübertragung anstelle, aber ist echt auch für euch unangenehm, oder? Schon irgendwie, ist wahrscheinlich irgendwie so ein Warnmodus, ich weiß nicht. Und dann gibt es so einen Leuchtmodus, so für so eine grobe Orientierung. Gibt es auch so einen Leuchtedollar-Modus, wenn man irgendwie genauer hingucken muss, genauer arbeiten muss, sauberer arbeiten muss, Fehler finden muss. Ja, und so allerlei Spielkram gibt es dann auch noch. Und wenn dann hinterher die Arbeit vollbracht ist und alles wieder gut ist, gibt es sogar noch einen Party-Modus. Genau. Ach nee, warte, das war der Warnmodus. Genau. Nee, Licht kann ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, kann ganz unterschiedlich benutzt werden. Und unser Abschnitt, oh, das leuchtet noch. Das ist echt ein Nachteil. Wobei, wenn ich vielleicht, egal. Unser Abschnitt von heute, der übernimmt auch so ganz verschiedene Funktionen. Der leuchtet auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und die Frage, die Fragen, die daraus für uns so ein bisschen entstehen, ist zum einen, wie viel Licht hast du eigentlich? Wie viel Licht hast du in deinem Leben? Aber schon auch nach hinten raus die Frage, und wie viel Licht bist du eigentlich? Die Frage stellt sich im Blick auf eine Begegnung, die Jesus mit einem Blindgeborenen hat in Jerusalem. Und das lesen wir in Johannes 9. Da lese ich uns zunächst die Verse 1 bis 12 vor. Johannes 9, Vers 1 bis 12. Da lesen wir, im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn seine Jünger, also die Jünger fragten Jesus, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Also für die Jünger gab es nur diese zwei Optionen, warum der blind geboren wurde. Jesus antwortete oder erwiderte, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh zum Teich Schiloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere, die ihn bisher nur als Bettler gekannt hatten, fragten sich verwundert, ist das nicht der hier immer bettelte? Einige meinten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Blindgeborene. Aber wieso kannst du auf einmal sehen? Fragten sie ihn. Der Mann, der Jesus heißt, erwiderte er, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Schiloach und wasch dir dort das Gesicht. Das tat ich und konnte auf einmal sehen. Und wo ist er jetzt? Fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Es kommt dann zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Geheilten und den Pharisäern, also den religiösen Anführern der Juden. Diese Auseinandersetzung überspringe ich. Und dann treffen sich der Geheilte und Jesus noch einmal. Und da lesen wir dann weiter, und das sind jetzt die Verse 35 bis 41. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Also schlussendlich wurde der Geheilte aus dem Tempel rausgeschmissen und suchte ihn auf. Und es fragt Jesus den Geheilten, glaubst du an den Menschensohn? Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich an ihn glauben. Er steht vor dir und spricht mit dir, sagte Jesus. Herr, ich glaube an dich, rief da der Geheilte und warf sich vor ihm nieder. An mir müssen die Geister sich scheiden, sagte Jesus. Ich bin in diese Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, also diese religiösen Anführer, hörten das. Sind wir etwa auch blind? Sagten sie zu Jesus. Wenn ihr blind wärt, entgegnete Jesus, dann wärt ihr ohne Schuld. Weil ihr aber behauptet, Sehende zu sein, bleibt eure Schuld bestehen. Das Ganze ist mehr als eine Heilung, mehr als eine Verbesserung der Lebensqualität für diesen Blinden oder dann jetzt Geheilten. Aber bevor ich wirklich in den tieferen Sinn von diesem Abschnitt, von diesen Ereignissen einsteige, möchte ich doch auch kurz auf einen Nebenaspekt eingehen in diesem Abschnitt. Und den würde ich überschreiben mit dem Punkt Vertrau auf Gottes Zeitplan. Vertrau auf Gottes Zeitplan. Wir können davon ausgehen, dass der Blinde mindestens schon 20 Jahre blind war. Das ist nicht zu wenig geschätzt, mit aller Wahrscheinlichkeit nach. Was aber eben auch heißt, er war 20 Jahre blind, krank. Und er musste auch 20 Jahre mit diesem mehr oder weniger offenen Vorwurf leben. Du bist ein Sünder oder deine Eltern sind Sünder. Irgendjemand ganz nah bei dir hat was falsch gemacht. Obwohl sie nie was falsch gemacht haben in dem Sinn. Das ist eine lange Zeit. Dafür, dass Jesus jetzt auf einmal sagt, damit sich Gottes Macht an ihm zeigt. Da hätte jetzt auch eine Woche Blindheit gereicht. Oder drei. 20 Jahre. Manchmal fühlen sich 3 Tage an wie 20 Jahre. Wenn die Finsternis in mein Leben kommt, wenn die Umstände mich schlicht und ergreifend überfordern. Und dann zu vertrauen, das Timing von Jesus ist richtig. Er macht keine Fehler. Er hat die Zeit in seiner Hand. Und ja, mich überfordert schier, mir dauert's viel zu lange. Und dann gibt's in den Psalmen die Menschen, die fragen, wie lange noch? Ich kann das nicht mehr aushalten. Und sich dann Jesus anzuvertrauen. Er macht keine Fehler. Und auch das verbunden mit dieser tiefen Überzeugung, dass Jesus dann nicht irgendwie distanziert aus dem Himmel guckt und dem ist das egal, wie es mir geht. Ja, sondern da heißt es zum Beispiel in Hebräer 4, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns Mitleid haben könnte, mit all unserer Schwachheit, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Ja, das bedeutet, der hat das genauso in der gleichen Intensität, das Leid gelitten wie wir. Und es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Das ist manchmal schwer zu glauben in dieser Dunkelheit, wenn sie wirklich nach uns greift und wenn wir schon lange in ihr stecken. Und trotzdem sagt es Jesus uns immer wieder zu. Ja, halt dich daran, dass er keine Fehler macht und dass sein Zeitplan wirklich richtig ist. Eine Frage wäre dann natürlich an der Stelle, wer ist denn dieser Jesus überhaupt? Und damit kommen wir so zu dem, was tatsächlich in diesem Abschnitt der Hauptaspekt ist. Ja, es geht eigentlich im Johannesevangelium immer um Jesus und darum, wer er ist. Wer ist dieser Jesus? Im Grunde könnte man von dem, was kommt, auch ableiten, hat er überhaupt die Fähigkeit, mich wirklich zu trösten im Hier und Jetzt, ist er wirklich der, der mich trösten kann und der mich hält und der keine Fehler macht? Und hier in diesem Abschnitt zeigt Jesus, wer er ist. Und wenn man so will, wäre das so dieser dritte Modus. Ja, so dieses helle Licht, das wirklich jetzt auf Jesus gelegt wird und wir schauen mal genau hin, wer ist wirklich, ich mach's auch schon wieder aus, Entschuldigung, es blendet doch, ist doch nicht so schlecht, die Lampe. Wir gucken ganz genau hin, wer ist Jesus? Und dafür müssen wir bei Johannes, weil der Jude ist und deshalb jüdisch beziehungsweise hebräisch denkt, da geht immer alles so im Kreis und wird mehrmals erwähnt. Und ich sortiere das einfach mal ein bisschen für euch, versuche das zu ordnen. Dieses Wunder an sich, dass er einen Blindgeborenen wieder sehend macht, das zeigt den Juden, die drumherum stehen, ganz klar, Jesus ist der sogenannte Messias. Messias ist ein Titel, der vor allem König bedeutet. Die Juden haben so auf einen ewigen König gewartet, der Israel wieder groß und stark macht und bei dem letztlich aber auch alle Völker dieser Erde Frieden finden. Und allein mit dem, dass Jesus diesen Blindgeborenen heilt, zeigt Jesus, der bin ich. Ich bin dieser Messias. Und das ist verbunden mit der Frage nach meiner und deiner persönlichen Schuld. Das ist eine Frage, der wir uns heute Morgen stellen müssen und wo auch nochmal dieses starke Leuchten, ich erspare euch das jetzt, aber wo wir wirklich auch mit diesem starken Licht in unser Leben reinleuchten müssen, wie Gott uns eigentlich sieht. Das ist ein bisschen ein unangenehmer Part. Ich sag mal so wie beim Zahnarzt, da breche ich auch immer innerlich zusammen, wenn der mit seinem Licht kommt und in den Abgrund des Grauens leuchtet bei mir. Das ist unangenehm. Das ist nichts, wo ich wirklich gerne hingehe, wo ich hinterher gerne wieder weggehe und auch oft mit einer gewissen Erleichterung. Manchmal lädt er mich schnell wieder zu sich ein. Das ist dann nicht so schön. Aber ich weiß im tiefsten Grunde meines Herzens, es muss sein, ich muss mich diesem Licht stellen. Und diesem Licht müssen wir uns heute Morgen auch stellen. Aber ich komme da später nochmal drauf zurück. Das Zweite ist, und das wird in Vers 35 deutlich, da fragt Jesus ja diesen Geheilten, dann glaubst du an den Menschensohn. Das ist auch so ein Titel, der lange vor Jesus im Judentum auf einmal entsteht durch eine Prophetie von Daniel, auch ungefähr 550 bevor Jesus auf die Welt kam, wird dieser Gedanke von Gott offenbart, da kommt einer wie ein Menschensohn. Ich lese euch die Stelle mal vor, die steht in Daniel 7, Vers 13 und 14, da lesen wir, da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen, sein Reich wird niemals zerstört. Und so wie die Juden auf den Messias warteten, der sie endlich befreit, so warteten sie auch auf diesen Menschensohn. Und Jesus zeigt, ich bin auch dieser Menschensohn. Und wenn ihr eben zuhören konntet, dann ist auch dieser Menschensohn oder ist dieser Menschensohn eine göttliche Person. Es heißt da, sie kommt mit den Wolken des Himmels. Und Wolken sind in der Bibel selten ein Wetterphänomen. Gerade die Wolken in Verbindung mit etwas Geistlichem, was geschieht, stehen eigentlich immer für Gott, der da ist und der sich in dieser Wolke vor uns verbirgt. Das war ganz am Anfang schon, als Israel aus Ägypten befreit wurde, da verbirgt sich Gott in der Wolke. Und wenn es bei der Himmelfahrt von Jesus heißt, dass Jesus mit den Wolken aufgenommen wird, dann steht das letztlich auch für Gott, für die Welt Gottes und dass Gott, so wie er wirklich ist, sich ein Stück vor uns verbergen muss. Also Wolken sind immer ein Zeichen für Gottes Welt in solchen Zusammenhängen. Und wenn dieser Menschensohn mit den Wolken des Himmels kommt, und es wird auch deutlich, er kommt aus der Ewigkeit, dann ist das Gott. Und wenn ihm die ewige Herrschaft anvertraut wird, dann ist er Gott. Und das wird ganz am Ende dieses Abschnittes unterstrichen, denn nach der Anerkennung dieses Menschensohnes durch den Geheilten, also nachdem sich Jesus als Menschensohn offenbart, fällt der Blinde vor ihm nieder und Jesus lässt es geschehen. Jeder normale menschliche Jude hätte gesagt, steh sofort wieder auf. Selbst Engel haben es in der Bibel nicht akzeptiert, wenn sich Personen vor ihnen niedergeworfen haben, weil sie gesagt haben, es gibt nur eine Person, es gibt nur eine Instanz, vor der man niederfallen darf. Und das ist der lebendige Gott. Und Jesus lässt es zu. Und er zeigt damit seinen Anspruch, ich bin Gott. Von meinem ganzen Wesen her, in meiner Art, ich bin kein Mensch. Ich sehe im Moment aus, und so hieß es ja auch im Text, wie der Sohn eines Menschen. Ich sehe aus wie der Sohn von Josef und Maria. Aber ich bin es nicht. Im Tiefsten bin ich Gott. Und das ist eine der Kernüberzeugungen des christlichen Glaubens. Daran entscheidet sich in der Bibel tatsächlich mit, ob du Christ bist oder nicht. In 1. Johannes 5, Vers 13 heißt es zum Beispiel, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Da haben wir den einen Titel, also Christus ist das gleiche wie Messias, nur in einer anderen Sprache. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Jesus ist Gott. Und wer das nicht erkennt und anerkennt, der lebt im Sinne dieses Abschnittes in einer geistlichen Dunkelheit. Der ist noch blind für Jesus. Und der braucht Licht, um Jesus zu erkennen. Und dann schauen wir uns noch ein Detail an in der Frage, wer Jesus ist. Jesus hätte ja den Blinden auch einfach so heilen können. Ist ja nicht der einzige Blinde, den Jesus heilt. Es gibt andere Berichte aus dem Leben Jesu, wo er Blinde heilt. Ja, es hätte ein Wort gereicht, sei sehend. Er hätte ihm einfach die Hand auflegen können. macht er nicht an dieser Stelle. Er spuckt auf den Boden und macht diesen Brei. Das ist tatsächlich von der Bibel her schwer zu deuten. Es gibt aus meiner Sicht, ich habe zumindest keine Erklärung dafür gefunden, die ich wirklich als zwingend empfinde. Also man kann allerlei Linien irgendwie herstellen, aber die drängen sich letztlich von der Bibel her nicht so wirklich auf. Meine eigenen Gedanken, irgendwann muss man sich ja dann doch auch ein eigenes Urteil bilden und eine eigene Meinung finden. Meine eigenen Gedanken dazu gehen zunächst mal in folgende Richtung. Von der Bibel her, das ist ja immer das Naheliegendste, in der Bibel zu gucken, ja, was hat's mit dem Spucken auf sich? Und da ist Spucken tatsächlich eigentlich immer eine abwertende Geste, so wie heute auch. Ja, ich find's immer noch befremdlich, wenn die Fußballer 25 Mal auf dem Rasen spucken. So ganz anfreunden konnte ich mich da immer noch nicht. Und dann denke ich noch an Rudi Völler und Frank Rijkaard, aber das ist eine ganz alte Geschichte. Spucken ist eine abwertende Geste. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, nochmal an die Jünger denken, die fragen, wer ist denn schuld, dass er blind ist, er oder seine Eltern, dann könnte man sich vorstellen, und das ist gar nicht so unrealistisch, dass oft Leute vor diesem Blinden ausgespuckt haben. Und zwar besonders die ganz Frommen. Und Jesus macht aus diesem Akt der Verachtung, der Verurteilung, macht er letztlich Heilung, ohne dass ich für diesen Brei so einen richtig zwingende Verbindung habe. Man kann natürlich jetzt an den Lehm denken bei der Schöpfung, aber so ganz drängt sich's für mich noch nicht auf. Interessanter finde ich vielmehr das Nächste, was jetzt kommt. Er schickt ihn zu diesem Teich Siloah oder zu diesem Teich Schiloach. Und in Vers 7, das ist ja schon lange her, dass ich es vorgelesen habe, von daher lese ich es nochmal vor, geht zum Teich Schiloach, befahl er ihm und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Das steht da jetzt extra dabei. Das ist ja kein Zufall. Wenn wir jetzt die Formulierung aus Vers 11 nehmen, die der Geheilte dann selber nimmt, dann finde ich es tatsächlich einigermaßen oder noch interessanter. Da sagt er selber in der Rückschau in Vers 11, der Mann, der Jesus heißt, erwiderte, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Schiloach und wasch dir dort das Gesicht. Wenn wir jetzt versuchen, uns in seine Sprache zurück zu versetzen, er hat ja nicht auf Deutsch geredet, sondern eben in dieser Sprache, in der man auch die Sprache Schiloach benutzt, dann hat er gesagt, geh zum Gesandten und wasch dich. Das ist das, was Jesus zu ihm gesagt hat. Geh zum Gesandten und wasch dich. Bei Flüssen machen wir das heute auch so in unserer Sprache, ne? Dass wir nicht sagen, ich war Kanufahren auf dem Fluss Neckar. Sagt wahrscheinlich niemand. Sondern wir sagen, ich war Kanufahren auf dem Neckar. Fluss sagen wir nicht. Bei See sagen wir es noch. Aber so wie es der Geheilte aus der Rückschau berichtet, war das Wort wahrscheinlich gar nicht dabei. Jesus sagt zu ihm, geh zum Gesandten und wasch dich. Und in Vers 4 sagt er ganz klar, ich bin gesandt. Ich bin der Gesandte. Das heißt, Jesus trägt das Ganze auf eine Bildebene, auf eine tiefere Ebene. Also es ist wirklich passiert. Daran besteht kein Zweifel, aber es wird eben hier deutlich, es geht um eine höhere Ebene. Geh zum Gesandten und wasch dich. Und waschen hat immer auch was mit, nicht nur mit körperlicher, sondern mit ritueller Reinigung zu tun. Er kommt als Geheilter zurück und kann dann auch in den Tempel, kann wieder zu Gott. Er kommt mit einer geheilten Gottesbeziehung, weil er beim Gesandten war und im Gesandten gebadet hat. Jesus ist der Gesandte, der Heilung und Reinigung für Blinde will. Und das geht über diese körperliche Blindheit hinaus, denn dann zeigt er dem Blinden und der Blinde glaubt es auch, dass er, Jesus, der Menschensohn ist. Gott ist, der erkannt und anerkannt werden möchte. Und jetzt kommt ein sehr ernster Teil im Blick auf Vers 4. Ich erspare euch den Warnmodus. stellt ihn euch geschwind vor. Jetzt kommt wirklich was sehr Ernstes. Jesus redet in Vers 4. Ich lese den Vers nochmal vor. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Jesus redet von der Nacht, in der niemand mehr wirken kann, beziehungsweise wirken wird. Also es ist nicht ein Können im allerletzten Sinne, als ob jemandem die Fähigkeit fehlen würde. Es ist in erster Linie ein Wollen auch. Etwas, was Gott setzt. Es kommt eine Nacht, in der es keine Veränderung mehr gibt. Für welche Zeit gilt das? Jetzt gerade hier in Johannes 9 ist Jesus da. Also er verbindet das ja in Vers 5, lese ich auch nochmal dazu. Denn solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Er verbindet das mit dem Gedanken, dass er in dieser Zeit nicht in dieser Welt ist. Nicht mehr leuchtet. Und es gab eine kurze Zeit, in der es wirklich schwer zu sagen ist, inwieweit Jesus in dieser Welt oder auf dieser Welt war. Das war die Zeit zwischen seinem Tod am Karfreitag und am Ostersonntagmorgen. Da blieb die Zeit gefühlt stehen. Gott hat nicht gewirkt, beziehungsweise es war das Wirken Gottes, dass Jesus in diesem Moment meine und deine Schuld auf sich genommen hat. Gott hat das Gericht, das Gerichtsurteil, das er über unsere Schuld gesprochen hat, beziehungsweise sprechen wird, auf Jesus gelegt. Ja, dieser Moment des Gerichtes ist der Moment, wo nicht mehr gewirkt wird. Dann ist Jesus auferstanden, begann auch wieder zu handeln. Durch die Bibel zeigt uns Gott sehr deutlich, dass bis heute Jesus in diese Welt hinein wirkt. Ja, durch seinen Geist zum Beispiel, aber auch durch uns. Wir sind sein Leib, als das betrachtet er uns. Und dann wird der Tag kommen, an dem Jesus noch einmal sichtbar wiederkommen wird. Und dann wird er diese Welt tatsächlich richten. Das heißt in der Bibel, wir werden allemal vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Gott richtet über unser Leben, ob uns das gefällt oder nicht. Das entscheidet er. Und dann wird er ein Urteil sprechen. Und für die einen wird Gott selbst im Anschluss an dieses Urteil die Sonne und das Licht sein. Das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 5, wo über diesen Teil der Menschheit gesagt wird, und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es wird aber auch einen Teil der Menschheit geben, und das lesen wir in Judas, Vers 13, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Das ist die Nacht, in der Jesus an diesen Menschen nicht mehr wirken wird. Die endgültige, letzte, ewige Nacht. Das ist die Zeit nach dem Gericht für die Menschen, die verloren sind, die nicht um es mal in einem Bild zu sagen, das in der Bibel verwendet wird, von dem wir auch eben schon gesungen haben in den Liedern, für die, die nicht Zeit ihres Lebens hier auf der Erde ihre Knie vor Jesus gebeugt haben, die ihn nicht anerkannt haben als Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass du sehend wirst, dass wir Licht in unserem Leben haben und dass wir Jesus in diesem Licht erkennen und, da habe ich vorhin schon mal drüber geredet, dass wir die Schuld erkennen, die wir in unserem Leben auf uns laden und wie tief uns diese Schuld von Gott trennt, oft ohne uns das bewusst ist, welche Auswirkungen unsere Schuld auf unsere Gottesbeziehung hat. Und das ist dann das eigentliche Thema. Und da sehen wir, dass es letztlich um diese Fragen geht. Das ist das Thema, das Jesus dann anspricht in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, mit den jüdischen Anführern. Ganz am Ende, ich lese uns nochmal die letzten drei Verse vor. Vers 39 bis 41. An mir müssen die Geister sich scheiden, sagte Jesus. Ich bin in diese Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das. Sind wir etwa auch blind? Sagten sie zu Jesus. Wenn ihr blind wärt, entgegnete Jesus, dann wärt ihr ohne Schuld. Weil ihr aber behauptet, Sehende zu sein, bleibt eure Schuld bestehen. Die Pharisäer, diese jüdischen Anführer, waren davon überzeugt, aus sich heraus gut genug zu sein. Wir machen so vieles richtig. Wir erkennen ja auch das richtige Verhalten. Wir sind doch erleuchtet. Wir sehen doch, was man tun muss. Und wir tun's ja auch alles, in Anführungsstrichen. Und ich glaube schon, dass die Pharisäer in vielem gehorsamer waren, als wir es heute sind. Also als ich auf jeden Fall. Die haben echt viele religiöse Gesetze gehalten. Und waren da prozentual viel weiter, als ich das bin. Aber genau darauf haben sie sich ausgeruht. Und haben gedacht, wir sind doch so gut. Und wir sind doch auch Juden, wir gehören doch dazu, wir gehören zu diesem auserwählten Volk, wir haben sozusagen den Mitgliedsausweis und erfüllen auch noch alle Gebote. Gott muss uns doch nehmen. Um es mal im Bild zu sagen, das ich immer wieder gerne benutze, sie dachten, dass die vielen Ampeln, die sie bei Grün überfahren, ihnen irgendwie ein ausreichendes Polster verschaffen, wenn sie dann mal bei Rot über eine Ampel fahren. Was für ein Irrtum. Wird dir nicht helfen. Verspreche ich dir jetzt. Was für ein Irrtum in Bezug auf Gott. Ich und du, wir müssen unsere tiefe Schuld vor Gott erkennen. Und wenn man dann noch überlegt, dass letztendlich die Pharisäer doch in einem relativ oberflächlichen Sinn sich die Gebote angeguckt haben und gesagt haben, ja, ich habe noch nie jemanden getötet, ja, ich bin noch nie mit einer anderen Frau ins Bett gegangen und Jesus dann an anderer Stelle zeigt, Moment, das fängt schon an, wenn du über jemanden schimpfst, wenn du über jemanden ein schlechtes Urteil fällst. Das fängt schon an in deinem Kopf, wenn du jemand anders begehrst. Dann sind wir alle raus und die Pharisäer auch. Und das trennt uns zutiefst von Gott. Weil Gott eben diesen moralischen Anspruch hat, 100% gut zu sein. So wie er selber das ist, sollen auch wir das sein. Bist du bereit, dich Gottes Sicht und Gottes Licht wirklich zu stellen. Vielleicht wirklich sogar mal die Stille zu suchen, die uns diese Adventszeit irgendwie zumindest offiziell anbietet. Ich weiß nicht, ob es euch geht, der erste Advent kommt immer total überraschend. Ups, ja, irgendwie hat es der Kalender angekündigt, jetzt ist es wirklich soweit. Ich hoffe, dass ihr euch die Zeit nehmt und wirklich mal zur Ruhe kommt, wirklich mal Ruhe schafft. Eine totale Ruhe, ohne irgendwelche Reize. Und dann überlegt, wie gut bin ich denn eigentlich? Wie gut bin ich wirklich? Können wir diese Stille aushalten und danach fragen? Das ist etwas, wozu uns Gott einlädt. Ein Vers, der mir sehr wichtig ist aus Psalm 139, der nimmt uns genau mit in diese Gedanken, den zitiere ich auch ständig. Die letzten beiden Verse aus Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüf mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, auch wo ich anderen Mühsal bereite und leite mich auf dem ewigen Weg. Sich dem wirklich mal zu stellen und zu sagen, Jesus, zeig mir meine Sünde. Zeig mir nicht die Sünden von den anderen. Lass mich mal 2 Stunden nur meine eigene Schuld sehen und nicht die Schuld von denen da oben, von den Politikern oder von meinem Nachbarn oder von meinem Chef. Meine eigene Schuld. Nutz diese Adventszeit. Das ist Vorbereitung auf Weihnachten. Und wer um seine Schuld schon weiß, sind heute Morgen auch viele hier und für sich angenommen hat, dass Jesus diese Schuld wirklich ja auf sich genommen hat. Da habe ich eben so ganz kurz von erzählt, von diesem Moment an Karfreitag, wo Jesus ja genau diese Schuld, die ich habe und die ich nicht aus der Welt bekomme, auf sich genommen hat. Und dieses Gerichtsurteil für mich angenommen hat und auf sich genommen hat. Und wer das schon für sich wirklich angenommen und erkannt hat und in diesem Sinne auch Licht in seinem Leben hat, dem möchte ich nochmal den Blick auf Vers 4 lenken, wo Jesus sagt, oder ich nehme Vers 3 noch dazu, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwidert Jesus, er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Und dann sagt Jesus weiter, wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Wir, sagt er zu seinen Jüngern, sagt er zu uns. Wir müssen den Auftrag annehmen. Am Ende sind wir es als der Leib von Jesus, der das Licht in die Welt trägt. Am Ende ist er es nicht allein, sondern es sind mit ihm seine Jünger und es sind auch wir. Ich bin's und du bist es. In Epheser 5, Vers 8 heißt es, wandelt als Kinder des Lichts. Oder noch deutlicher, wahrscheinlich in Matthäus 5, Vers 14, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn du dieses Licht in deinem Leben hast, wenn du deine Schuld erkannt hast, wenn du Jesus erkannt hast, dann bist du berufen, dieses Licht in die Welt hineinzutragen und an andere Menschen weiterzugeben. Wie auch immer du das tust, sähe einen Samen, begieße ein kleines erstes Pflänzchen, liebe, leuchte. Frag Gott, wo kann ich Licht sein, heute noch an diesem Sonntag? Morgen früh, dort wo ich bin, morgen Vormittag. Wie kann ich Licht sein? Und auch da wird uns Jesus erleuchten, wenn wir ihn wirklich fragen und uns für ihn öffnen wo kann ich dieses Licht weitergeben, das ich empfangen habe? Es kommt, und das ist fast ein bisschen bedrückend, aber Jesus kündigt es an, es kommt diese ewige, letzte und endgültige Nacht. Aber hoffentlich nicht für dich. Stell dich diesem Licht von Jesus. Stell dich zu deiner Schuld. Lass dich überführen. Und lass dich dann zu Jesus ziehen, der diese Schuld für dich aus der Welt schaffen will. Wenn du Fragen dazu hast, komm gerne auf mich zu, nach der Predigt oder auf jedem anderen, bei dem du vertraust, er kann dir da weiterhelfen. Stell dich diesem Licht. Es mag im ersten Moment unangenehm sein, aber nach hinten raus, es ist das Beste und Erhellendste, was dir passieren kann. Und alle, die das schon getan haben und für sich angenommen haben, all denen möchte ich sagen, und dann sei Licht. Gib Orientierung. Sehe. Begieße. Leuchte. Und liebe. Ich bete mit uns. Jesus, und ich bitte dich wirklich von ganzem Herzen, dass du mit deinem Licht in unser Leben kommst, dass wir auch deine ganze Liebe wahrnehmen, die du dabei hast, wenn du leuchtest, dass du uns gar nichts Unangenehmes willst, sondern letztlich wirklich in die Freiheit führen möchtest, uns auch diesem Licht zu stellen. Ich bitte dich, dass du an uns wirkst, dass wir einfach dich mit deinem Licht in unser Leben hineinnehmen, Heilung erleben, sehend werden und dann das Licht auch weiter in die Welt tragen. Danke, dass du uns dabei helfen möchtest. Danke, dass du uns von ganzem Herzen liebst, aus tiefstem Herzen verstehst und wirklich zum Besten führen willst. Vielen Dank dafür. Amen.